Auch zum Beispiel eine Traumgeburt kann als belastend erlebt werden. Selbst wenn das Klinikpersonal sagt, so gut gelaufen alles, aber es kann überwältigend sein. Und das, was zählt, ist das Erleben der Gebärenden.
Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gut zu wissen. Mein Name ist Clara Hürlimann und dieses Mal geht es um psychische Krisen in der Schwangerschaft und rund um die Geburt. Darüber spreche ich mit Theresa Haselgruber. Sie ist klinische Psychologin und hat sich unter anderem auf diese Themen spezialisiert. Vorher gibt es aber noch drei Fakten zum Thema, die gut zu wissen sind. Laut der Med-Uni Innsbruck sind psychische Erkrankungen in westlichen Industrienationen die häufigste Komplikation im Zusammenhang mit einer Schwangerschaft und Geburt. Etwa eine von fünf Müttern und einer von zehn Vätern sind davon betroffen. Psychische Schwierigkeiten in dieser Zeit können sich auch auf die Entwicklung und Gesundheit des Kindes auswirken. In der Schwangerschaft verändert sich ja körperlich wahnsinnig viel, was sich dann auch psychisch bemerkbar macht, eben von Müdigkeit und Erschöpfung, Reizbarkeit oder starke emotionale Auf- und Abs. Was schildern Frauen dir da häufig?
Ja, wie du sagst, viele Frauen erleben die Schwangerschaft als Zeit der großen Veränderung, körperlich und psychisch. Es werden typische körperliche Beschwerden geschildert, wie zum Beispiel Rückenschmerzen oder eben Schlafprobleme. Aber gerade da, zum Beispiel bei den Schlafproblemen, sollte man dann auch genauer nachfragen und hinschauen, weil die verschiedene Ursachen haben können. Also entweder bin ich schlaflos, weil ich keine bequeme Position mehr zu liegen finde oder weil ich ständig aufs Klo muss, gerade in der Schwangerschaft im letzten Drittel. Oder eben es dreht sich im Kopf so ein Gedankenkarussell aus Ängsten und Sorgen. Und eben dann steckt eine andere Ursache dahinter. Häufig erzählen mir Frauen von Ängsten, gerade was den Verlauf der Schwangerschaft angeht oder auch, wo es um die Gesundheit des Babys geht. Und die körperlichen Veränderungen machen natürlich auch Sorgen oder Sorgen dafür, dass man darüber nachdenkt, wie geht es mir denn, wie fühle ich mich denn in meinem Körper. Und Stimmungsschwankungen können sein, gerade wegen der Hormonumstellung, wegen dem starken Hormonanstieg. Und dann sind auch oft ambivalente Gefühle gegenüber der Schwangerschaft da, das heißt positive sowie negative Gefühle. Und das nicht nur, wenn die Schwangerschaft vielleicht ungeplant ist oder ungewollt, sondern auch, wenn das ein absolutes Wunschkind ist und vielleicht auch, wenn man eine jahrelange Kinderwunschbehandlung gehabt hat, das wissen viele nicht. Dann je näher es an die Geburt geht, ist natürlich auch die Geburt ein Thema und beschäftigt viele.
Gerade wenn es ein absolutes Wunschkind war oder man Behandlung gehabt hat, dass es dann noch schwieriger ist, sich das einzugestehen, dass man ambivalente Gefühle hat,
ganz
oder?
Genau. Wahrscheinlich, ja. Also viele Frauen trauen sich dann auch zum Beispiel nicht, sich dem Partner anzuvertrauen, weil der ist ja auch bei der ganzen Kinderwunschreise schon dabei gewesen. Und dann ist es endlich soweit und dann hat man doch Zweifel. Und gerade die dürfen da sein und müssen angesprochen werden in einem sicheren Rahmen.
Was für Krisen können dann damit einhergehen? Und gibt es da Risikofaktoren, dass man sich da psychisch schwer tut während der Schwangerschaft?
Mhm. Also Krisen können sehr unterschiedlich aussehen. Manche Frauen kämpfen eben vor allem mit den körperlichen Veränderungen, andere eher mit den Stimmungsschwankungen, andere sind sehr sensibel auf diese Hormonschwankungen oder beschäftigen sie eher mit der Angst vor der Geburt oder auch mit Gedanken, wie wird denn das Leben sein als Mutter, gerade wenn es das erste Kind ist. Und auch die Partnerschaft wird auf die Probe gestellt. Und es gibt so Risikofaktoren, wie zum Beispiel, wenn man früher schon eine psychische Erkrankung gehabt hat oder wenn man zum Beispiel in der Familie mehrere psychische Erkrankungen hat, wenn die Partnerschaft zum Beispiel eher instabil ist oder wenn sie komplett fehlt, Schwierigkeiten im finanziellen Sinne auch ein Grund für Ängste und Sorgen und auch eben ein Risikofaktor. Was viele Frauen oder generell Menschen betrifft, ist so eine negative Sicht auf Erlebnisse. Dass man zum Beispiel, wenn man was Negatives erlebt, dass man das eher auf sich bezieht und nicht zum Beispiel auf den Tag, der einfach schlecht gelaufen ist. Was auch belastend sein kann, ist natürlich, wenn die Schwangerschaft ungewollt ist oder zusätzlich noch belastende Lebensereignisse auftreten. Und wenn in der Schwangerschaft dann Komplikationen auftreten oder man in der Vergangenheit auch noch dramatische Geburtserfahrungen gemacht hat, ist es natürlich auch ein Risikofaktor dafür, dass man sich in der Schwangerschaft jetzt noch mehr Gedanken macht.
Und kann man da sagen, dass gewisse Phasen in der Schwangerschaft besonders schwierig sind oder ist das ganz individuell?
Es ist sehr individuell und die Phasen in der Schwangerschaft sind auch unterschiedlich mit ihren Herausforderungen. Im ersten Drittel ist es wahrscheinlich eher die Übelkeit, die Morgenübelkeit, wie man sagt, die aber oft den ganzen Tag anhalten kann und schon massiv die Lebensqualität einschränken kann. Oder gerade im ersten Drittel, im ersten Trimester, also in den ersten 12 Wochen, wenn man die Schwangerschaft noch eher für sich behält, ist es natürlich dann auch so, dass man wenig AnsprechpartnerInnen hat, um über Sorgen zu sprechen. Und man ist ja natürlich dann auch noch nicht sicher, ob die Schwangerschaft dann hält.
Was noch dazu kommt, also schwangere Frauen kriegen ja oft Ratschläge von allen Seiten. Also wenn es dann quasi, wenn man es verkündet hat, damit können ja danach Ängste aufkommen, gerade was falsch zu machen, also von der Ernährung oder Stress oder Sport, was auch immer. Wie kann man damit umgehen?
Ja, das ist ein sehr gutes Thema. Es ist, wenn man etwas zum ersten Mal erlebt, dann ist es völlig normal, dass man da nicht gleich selbstsicher damit umgeht. Und dann kommen unzählige Tipps von außen, die sich teilweise dann sogar widersprechen. Das kann natürlich verunsichern. Der Körper wird zum Gesprächsstoff von allen rundherum und die Tipps gibt es dann gratis dazu. Hilfreich ist es, wenn man sich Vertrauenspersonen sucht mit Fachwissen, wenige Vertrauenspersonen mit Fachwissen und sie dann an die Empfehlungen von denen hält. Also zum Beispiel die Gynäkologin, die betreut, oder die Hebamme, die betreut. Und dann hält man sich wirklich nur an die Empfehlungen von den wenigen Personen.
Dass man für sich selber einen Fokus setzt.
Genau, ja.
Und sich bei anderen dann abgrenzt, wenn man ungewollte
Tipps
bekommt.
Vielleicht übt man einen Satz ein, wie immer: Das hat vielleicht bei deiner Tante funktioniert. Ich konzentriere mich nur auf mich und ich schaue, was mir gut tut. Einfach so kurz und knapp abgrenzen. Oft sind da wirklich übergriffige Kommentare dabei. Da sie auf sich besinnen und aufs eigene Körpergefühl auch hören.
Wie können da gerade der Partner, aber auch die Familie, Freunde, das Umfeld eine Stütze sein?
Also Partner, Partnerin, Familie spielen eine wahnsinnig große Rolle für die Schwangere. Es ist wichtig, die Sorgen und Ängste der Schwangeren ernst zu nehmen, also nicht als schwangerschaftsspezifisch einfach abzutun, sondern auch wirklich, das sind teilweise wirklich Ängste, die zum Nachdenken anregen und die Schwangere belasten, also da auch wirklich ernst nehmen und praktische Unterstützung anbieten, sei es jetzt im Haushalt oder beim Einkaufen, beim Organisieren von Terminen. Wichtig ist auch, dass der Partner oder die Partnerin nicht nur eine helfende Hand ist, sondern wirklich ein gleichberechtigter Partner und ein gleichberechtigter Verantwortlicher. Und bei Terminen zum Beispiel dabei ist, bei Hebammenterminen oder bei der Gynäkologin dabei ist. Und wer informiert ist, reduziert nachweislich auch den Stress für die Schwangere. Also es geht nicht nur die Schwangere was an, sondern auch einen Partner, Partnerin.
So den Mental Load quasi.
Genau, Mental Load ein bisschen aufteilen, genau. Das ist wirklich gut. Und auch bei der Planung vom Wochenbett oder eben um die Zeit nach der Geburt sollten alle mit eingebunden sein, damit da eben dann geschaut wird, dass genug Unterstützung da ist.
Selbst wenn jetzt die Hilfe aus dem Umfeld da ist, aber wann sollte man professionelle Hilfe vielleicht andenken oder in Anspruch nehmen?
Also bei Depressionen und Angststörungen, die zeigen sich oft durch anhaltende Traurigkeit, Reizbarkeit, ständige Sorgen, also eben dieser Gedankenkarussell, das ständig kreist. Oder bei Angst, zum Beispiel also Panikattacken, die sich auch körperlich recht stark zeigen, mit Herzrasen, Zittern, Schweißausbrüche. Oder wenn man das Gefühl hat, man muss sich ständig zurückziehen, es ist alles zu viel, man geht gar nicht mehr raus. Wenn man Interesse verliert an den Dingen, die man früher sehr gern gemacht hat. Oder eben auch, was bei Depressionen und Angststörungen in der Schwangerschaft recht stark ist, immer sind Schuldgefühle. Also auch das Gefühl, irgendwas falsch zu machen oder Überforderung. Wenn solche Beschwerden auftreten und unbehandelt sein, dann können das Risiko für postpartale Depressionen eben schon sehr deutlich erhöhen. Und wenn man es früher erkennt und behandelt und frühestmögliche Unterstützung mit einbaut, dann können ja das Risiko dann wieder senken, dass man eben nachher an einer postpartalen Depression erkrankt. Also sehr, sehr wichtig ist es, frühzeitig Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und auch wenn es nur kleine Sorgen sind oder kleine Ängste, dann ist es eben keine Behandlung, sondern einfach eine Begleitung und eine Unterstützung für die Schwangere, dass auch das Wohlbefinden wieder steigt. Also man muss diese Ängste und Sorgen nicht aushalten, sondern es gibt Leute, die können helfen und die können unterstützen.
Dass man lieber Hilfe in Anspruch nimmt, bevor es ganz schlimm wird.
Genau. Weil nachher, also gerade nach der Geburt und im Wochenbett ist man eh oft, gerade wenn es das erste Kind ist, überfordert, es ist zu viel mit Stillen, wenn man stillt und alles drumherum. Da dann auch noch sich um vielleicht sich anbahnende Depression zu kümmern, da greift man lieber früher schon ein und schaut, ob man es nicht im Vorhinein schon präventiv bereinigen kann.
Welche Anlaufstellen gibt es da für Betroffene oder an wen wendet man sich am besten?
Also natürlich klinische Psychologinnen, Psychotherapeutinnen, aber auch in Innsbruck gibt es Spezialsprechstunde für peripatale psychische Gesundheit, die gibt es jetzt circa ein Jahr. Und da kann man wirklich unkompliziert einfach einen Termin vereinbaren und dann schauen, was gibt es denn für Möglichkeiten und wie kann man unterstützt werden. Aber auch das Netzwerk Gesund ins Leben, die sind auch spezialisiert drauf, Schwangere und Familien gerade in der Zeit rund um die Geburt zu begleiten.
Wenn es dann schon Richtung Geburt geht, du hast es eh schon angesprochen, wie kann man da mit Ängsten und Unsicherheiten umgehen?
Auch wieder ernst nehmen, auf jeden Fall ernst nehmen. Eine Geburt ist eine riesige Sache, gerade wenn man es vorher noch nicht erlebt hat und nicht weiß, worauf man sich einlässt. Und egal, wie man entbindet, ob vaginal oder per Kaiserschnitt, eine Geburt kann immer irgendwie überwältigend sein, sei es positiv, aber auch negativ. Wichtig ist vor allem, dass man sich gut vorbereitet und eine realistische Vorbereitung hat. Das geht dann auch wieder am besten mit Vertrauenspersonen, mit Fachwissen, also auch wieder die betreuende Gynäkologin oder die Hebamme oder auch Geburtsvorbereitungskurse. Vielleicht schaut man sich einen Kreißsaal vorher an. Das nimmt auch schon Ängste, wenn man weiß, wo man nachher hin muss. Es gibt da die Möglichkeit, dass man Wünsche und vielleicht auch Ängste vorher niederschreibt und dann bei einem Geburtsplanungsgespräch in der jeweiligen Klinik dann mitnimmt und dort bespricht. Was ich auch sehr wichtig finde, ist, dass man flexibel bleibt. Ich glaube, ungefähr 30% der Geburten sind Kaiserschnitte. Und dass man da eben auch sich vielleicht darüber mal nur informiert, wie das dann wieder in der Ablauf ist beim Kaiserschnitt, dass das nicht so eine Blackbox ist, sondern es nimmt dann auch vielleicht die Angst und führt dazu, dass man später nicht zu sehr enttäuscht ist oder mit Selbstvorwürfen kämpft. Und aus klinisch-psychologischer Sicht ist die Geburt zwar ein großer Meilenstein und ein großer Moment, aber das Wochenbett, das sind die ersten 6 bis 8 Wochen nach der Geburt, ist auch noch eine besonders sensible Zeit. Also da erholt sich der Körper, er versucht sich zu regenerieren. Es gibt wieder eine sehr, sehr große hormonelle Umstellung und die emotionale Bindung zum Kind wird da auch schon in die Wege geleitet. Also wenn man sich nur auf die Geburt konzentriert, dann kann es auch sein, dass man von den Herausforderungen dann auch eben ein bisschen überrascht.
Dass man die nicht aus dem Blick verliert.
Genau.
Eigentlich.
Geburt ist ja oft in wenigen Stunden, Tagen vorbei und dann kommt auch wieder eine große Aufgabe auf die Frauen zu.
Dass man also eigentlich irgendwie ein bisschen Balance findet, sich zu informieren, aber sich noch nicht zu sehr eine fixe Vorstellung zu haben.
Genau. Weil wenn man fixe Vorstellung hat, zum Beispiel auch, wenn man unbedingt den Wunsch hat, keine Schmerzmittel zu brauchen, dann kann das während der Geburt, wenn man das über Bord wirft, im Verlauf dann nachher zu Schuldgefühlen führen. Warum habe ich es denn nicht geschafft? Warum habe ich das nicht nur länger durchgehalten? Und das ist eigentlich unnötig, weil das Kind kommt auf die Welt und jede Geburt kann irgendwie auch schön sein, auch wenn es zum Beispiel ein Kaiserschnitt ist.
Wenn man jetzt eine schwierige oder vielleicht sogar dramatische Geburtserfahrung macht, wie kann man die verarbeiten?
Erstmal würde ich sagen, es ist wichtig, sich selber da Zeit zu geben. Gerade in der ersten Zeit nach der Geburt ist man mit anderen Dingen beschäftigt und da ist man irgendwie auch nur am Funktionieren oft. Und ich habe oft erlebt, dass die Themen rund um die Geburt, um eine dramatisch erlebte Geburt, dann erst später wiederkommen. Also vielleicht, wenn dann die nächste Schwangerschaft ansteht, wenn man überlegt, ob man nicht nur ein Kind kriegt oder auch, wenn man schon schwanger ist und dann die Geburt immer näher rückt, dass dann wieder so Erinnerungen an die vorherige Geburt kommen. Und besonders gut hilft es, wenn man sie in einem sicheren Rahmen einer Vertrauensperson drüber spricht, vielleicht auch mit Fachpersonal. Also viel drüber sprechen hilft, wenn es dramatische Erlebnisse gegeben hat. Und es ist auch wichtig zu sagen, das liegt mir besonders am Herzen, dass auch zum Beispiel eine Traumgeburt kann als belastend erlebt werden. Selbst wenn das Klinikpersonal sagt, so gut gelaufen alles, aber es kann überwältigend sein. Und das, was zählt, ist das Erleben der Gebärenden. Es ist auch oft die Art, wie im Kreißsaal mit der Frau umgegangen wird, sehr wichtig. Es ist muss ein respektvoller Umgang herrschen und man muss informiert werden über Interventionen. Und das ist leider nicht überall selbstverständlich.
Selbst wenn es absolutes Wunschkind ist, kann man psychische Schwierigkeiten haben. Und selbst wenn es auf dem Papier die Traumgeburt ist, kann man es als dramatisch empfinden, oder?
Genau.
Also es hat viele verschiedene...
Ja, genau. Wenn man negative Erinnerungen an die Geburt hat, ist es eben wichtig, gerade wenn die so ungebremst auf einen einprasseln, dass man da dann auch frühzeitig sich Hilfe holt. Also wenn man zum Beispiel ganz schlecht schlaft aufgrund der Gedanken an die Geburt oder wenn man Flashbacks hat an die Geburt, dann sollte man sich auf jeden Fall Unterstützung holen.
Danke fürs Gespräch.
Dankeschön.
Das war Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.